Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, ich möchte zunächst einmal den Predigtext vorlesen, der für heute vorgesehen ist, und zwar Johannesevangelium Kapitel 6, die Verse 1 bis 15. Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt, und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Herr Jesus, hab du ganz herzlichen Dank für dein Wort. Hab du Dank, dass du uns dieses Wort heute weitergeben willst, in unsere Herzen legen willst, ja, auslegen willst, dass es in unserem Alltag greifen kann und da seinen Platz bekommt, wo du es in unserem Leben sehen möchtest. Dazu bitte ich dich um deinen Heiligen Geist, und ich bitte dich auch um deinen Geist für das, was ich jetzt weitergeben darf. Amen. Ja, als Thema für die Predigt habe ich als Überschrift gewählt: Jesus sättigt unser Verlangen, aber anders als wir denken. Und das möchte ich in diesen 3 Abschnitten erläutern. Erstens, ungebetene Gäste. Menschen werden von Jesus angezogen. Zweitens, der Glaube der Jünger wird geprüft. Unser Glaube auch. Und drittens, Jesus enttäuscht falsche Erwartungen. Er mutet uns die Realität zu. Liebe Gemeinde, als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sagten sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. So heißt es in Vers 15, im vorletzten Vers. Ein Zeichen haben diese Menschen gesehen. Was ist ein Zeichen? Ein Zeichen kann ja sehr vieles sein. Sagen wir es erst einmal so: Ein Zeichen ist jedenfalls nicht die Sache selbst. Ein Zeichen zeigt, wie das Wort sagt, zeigt auf eine Sache. Nehmen wir etwa die Verkehrszeichen. Überall an unseren Straßen stehen Verkehrszeichen. Regelrechte Schilderdschungel haben sich da gebildet. Sie zeigen uns vorher an, was da gleich kommen wird. Zum Beispiel eine gefährliche Kurve oder ein Bahnübergang oder eine Kreuzung oder ein Ortsschild oder was auch immer. Das Zeichen ist ein Schild. Es ist nicht die Kurve. Das Zeichen ist ein Schild. Es ist nicht der Bahnübergang. Es ist ein Schild. Es ist nicht die Kreuzung. Das Zeichen steht mehr als 100 Meter vor dem Ereignis, auf das es hindeutet. Von dort aus sieht man meistens noch nicht einmal, dass da eine Kurve kommt oder einen Bahnübergang oder eine Kreuzung. Das Zeichen sagt: Pass auf! Achtung, Vorsicht, jetzt kommt etwas, das du noch nicht siehst. Stell dich rechtzeitig darauf ein, denn es wird auf alle Fälle kommen. Das Zeichen zwingt niemanden dazu, sich darauf einzustellen. Aber wehe, du tust es nicht. Man sollte es zum eigenen Wohlergehen beachten. Wenn wir es missachten, kann das entweder teuer werden oder auch tödlich sein. Man muss das Zeichen natürlich auch richtig deuten. Deuten wir es falsch, kann es sehr gefährlich werden. Unser Leben kann davon abhängen. Deshalb achten wir hoffentlich sorgfältig und gewissenhaft auf die Verkehrszeichen. Die Zeichen Jesu sollten wir nicht weniger sorgfältig und gewissenhaft beachten. Denn davon hängt nicht nur unser jetziges Leben, sondern davon hängt auch unser ewiges Leben ab. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. So hören wir es am Anfang der Geschichte. Jesus tat also viele Zeichen. Alle vier Evangelien sind voll davon. Deshalb folgten ihm viele Menschen. Und damit sind wir beim ersten Punkt. Ungebetene Gäste, Menschen werden von Jesus angezogen. Eigentlich wollte Jesus ja Zeit für sich selbst haben. Zeit mit seinem himmlischen Vater. Er ging gern auf einsame Berge, um Zeit zu haben für Gott. Aber die Menschen ließen ihn nicht los. Sie folgten ihm nach. Sie wollten ihn hören. Sie wollten erleben, wie Jesus heilt, wie Jesus gelingendes Leben schenkt. Damals wie heute in Galiläa und in Deutschland, überall in der Welt, sind Menschen krank, leiden Menschen unter körperlichen und seelischen Gebrechen, sind Menschen in Not, in Angst, in Kummer, in großen Sorgen. Überall haben Menschen eine unsägliche Sehnsucht auf Heilung und ein erfülltes Leben. Sie wünschen sich nichts mehr als das. Und ich glaube, wenn wir etwas in dieser Welt ausdrücken und ausstrahlen können, dann das, dass wir einen Herrn haben, der erfülltes Leben schenkt. Jesus hat durch seine Zeichen und Wunder erwiesen, dass er umfassend Heilung schenken kann. Und wer mit Jesus lebt, kann das bestätigen. Und so kommt es dann, und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Die haben gesehen, wie die Lahmen aufgestanden sind, wie die Blinden sehen konnten und die Tauben hören konnten. Und deshalb sind wir nun auch unter diesen Menschen, die in ihrer Not auf Jesus hoffen. Da sitzen sie nun, viele tausend Menschen, die den ganzen Tag bei Jesus ausharren, die hohe Erwartungen haben an Jesus. Und der Tag ist heiß. Und weit und breit keine menschliche Siedlung in der Einöde. Diese vielen Menschen bilden ein Problem. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volks zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Es ist schon typisch, dass noch nicht einmal die Jünger dieses Problem sehen. Wir Menschen sehen ja immer nur unsere eigenen Probleme. Erst Jesus muss auf das Problem aufmerksam machen. Schaut mal, guck mal, die haben Hunger. Er zeigt darauf und er wusste wohl, was er tun wollte. Aber er geht pädagogisch vor. Er will unseren Blick von uns selbst weg auf ihn hin, auf seine Möglichkeiten, auf seinen Plan lenken. Er will unseren Horizont erweitern, wo wir schon gar nicht mehr mit Lösungen, mit Möglichkeiten rechnen. Da ist er schon längst am Handeln. Da weiß er schon längst ganz genau, was er tun will. Es ist schon seltsam. Keiner kommt auf den Gedanken, dass Jesus helfen könnte. Niemand bittet ihn um Hilfe. Dabei gilt es doch gerade auch für die Jünger, dass sie ihm folgten und die Zeichen gesehen hatten, die er an den Kranken tat. Sie hätten es doch ahnen müssen. Dieser Jesus kann etwas tun. Hatten sie nicht aufgepasst? Hatten die das schon wieder vergessen, was Jesus Großes getan hatte? Und damit sind wir beim Zweiten. Der Glaube der Jünger wird geprüft. Unser Glaube auch. Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Fragt Jesus. Jesu prüfende Frage bringt es an den Tag. Wir sind kleingläubige Leute. Wir kapitulieren meistens sehr schnell vor den scheinbaren harten Tatsachen unserer gegenwärtigen Verhältnisse. Naja, wenn das so und so liegt, dann kann das ja nur in diese oder jene Richtung gehen. Dann wollen wir also auch mal nur in diese Richtung beten. Wir halten bestimmte Dinge für unabänderlich. Das sind die nackten Tatsachen. Da kommt keiner drüber. Jesus auch nicht. So verhalten sich die beiden Jünger Philippus und Andreas, wie sich Menschen eben in solch einem Fall verhalten. Sie sind ratlos. Geht nicht. Ist nicht genug für alle da. Also, es muss eine andere Lösung geben. Was die beiden Realisten ihrem Herrn mitteilen, läuft auf die Feststellung hin, wir können nichts tun. Wie oft hast du in deinem Leben gesagt, da kann ich nichts tun, da kann ich nichts machen, da kann man eben nichts tun. Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. 200 Tage musste ein damaliger Arbeiter dafür arbeiten und auch das hätte keinesfalls gereicht für 5000 Männer und was weiß ich wie viele Frauen, die ja hier gar nicht erwähnt werden und Kinder erst recht. Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber was ist das für so viele? Lächerlich, eigentlich gar nicht der Rede wert, wir brauchen es gar nicht zu erwähnen. Da gibt es keine Lösung. Da müssen wir einen anderen Weg gehen, Jesus. Da kann es gar keine Lösung geben unter diesen Bedingungen. Große Aufgaben, unzureichende Mittel. Überforderte Jünger damals, überforderte Christen heute. Aber es liegt an uns, es liegt an dir und mir, wenn wir uns für überfordert halten und uns daran aufreiben und zermürben. Wenn wir es dabei sein lassen. So ist das eben. Jetzt muss Jesus einen anderen Weg gehen. Ich lasse nur diesen Weg zu, weil ich den anderen ja für unrealistisch halte. Und dann bleibt es meistens auch dabei. Es geht nicht. Die Frage Jesu an seine Jünger lautet aber gerade nicht, wo nehmt ihr das Brot her? Seht mal zu, dass ihr Brot beischafft, sondern Jesus hat vielmehr die Vertrauensfrage gestellt. Und es ist wichtig, dass dieses eine Wort eben anders lautet. Wo nehmen wir das Brot her? Das ist die Vertrauensfrage. Wo nehmen wir das Brot her? Was meint ihr denn? Was für Möglichkeiten haben wir denn? Ich eingeschlossen, ich Jesus. Gerade in diesem Wir liegt die Lösung. Jesus schließt sich mit seiner Gemeinde zusammen. In ihr, mit ihr und durch sie will er jetzt vollmächtig wirken. Er weiß, was er tut. Er hat es schon genau im Kopf. Und nun bezieht er uns mit ein in sein Wissen und Tun. Aber er erwartet auch, dass wir wirklich mit ihm rechnen. Er erwartet, dass du wirklich mit ihm rechnest in deiner Not. Dass du nicht sagst, geht nicht, kann ich nicht, gibt's nicht. Sondern dass du sagst, ja, Jesus, du mit mir ist okay. Zeig du mir, sag du mir und ich will's tun. Dass du ihm wirklich zutraust, dass er schon den Weg kennt und dich richtig führt. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus einige Kapitel weiter, Kapitel 15, Vers 5 im selben Evangelium. Ohne Christus werden wir trotz sorgfältiger Planung immer wieder nur unser Unvermögen entdecken. Aber mit ihm werden wir so viel von seiner Machtfülle erfahren, dass wir eigentlich alle Hände voll zu tun haben, das, was er uns schenkt, auch zu bergen. 12 Körbe voll. 12 Körbe voll blieben übrig. Das war Arbeit, das war richtig Arbeit. Erst das Austeilen und dann das Einsammeln. Wie wunderbar Gott für seine Kinder sorgt, auch wenn wir selbst keinen Ausweg mehr sehen, haben viele Menschen in großer Not immer wieder erfahren dürfen. Und ich bin sicher, dass du das auch schon in deinem Leben erfahren hast. So wie auch jene Missionarin, die eines Tages völlig mittellos unter einem heidnischen Stamm weit entfernt von jeder Nahrungsmittelversorgung stand. Mitten in Afrika. In ihrer großen Not berief sie sich auf die Verheißung Gottes, dass er für sie sorgen würde. Auch gesundheitlich fühlte sie sich sehr elend. Sie war krank. Da kamen von einem entfernt wohnenden Geschäftsmann mehrere große Packungen schottischen Hafermehls. Die Missionarin hatte noch einige Dosen Büchsenmilch. Und so war sie gezwungen, 4 Wochen lang Hafermehl mit Büchsenmilch zu essen. Mit der Zeit ging es ihr jedoch merklich besser. Und nach den 4 Wochen fühlte sie sich auf einmal so richtig gesund, so richtig fit. Als sie später einem Arzt von ihrem Ergehen berichtete, sagte der Herr hat treuer für sie gesorgt, als sie sich denken können. Denn für die Krankheit, unter der sie gelitten haben, verschreiben wir Ärzte eine 4-wöchige Haferdiät. Der Herr selbst hat sie ihnen verschrieben und darauf geachtet, dass sie sonst nichts anderes zu essen bekommen. Jesus gibt einfach, was wir brauchen. Er teilt aus, wo wir noch gar nichts davon ahnen. Doch er muss es uns erst sagen, was wir tun sollen, und wir müssen das dann auch ausführen. Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Das scheint zunächst völlig sinnlos. Was soll das? Wozu das? Es ist doch überhaupt nichts da, was sie essen können. Die Jünger müssen fürchten, dass sie am Ende lächerlich bloßgestellt sind. Sie laden die Menschen zum Essen ein, sie wecken Erwartungen, aber die Tische werden leer bleiben. Werden sie das dennoch wagen? 5.000 Menschen, 10.000 von mir aus, vielleicht waren es noch mehr, 10.000 Menschen zu sagen, so jetzt lagert euch mal, es gibt gleich was zu essen. 5 Brote, 2 Fische. Sie wagen es auf das Wort Jesu hin. Sie wagen es. Wo du etwas wagst auf das Wort Jesu hin, wirst du nicht enttäuscht. Und da wirst du auch andere nicht enttäuschen. Auf das Wort Jesu hin. Jesus aber nahm die Brote, dankte, gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, und zwar nicht jeder so ein bisschen was. Erstmal so einen oder erstmal nur einen halben oder so. Und dann kann man ja mal gucken, wie es reicht oder so. Sondern so viel sie wollten. So viel sie wollten. Wenn einer 5 Brote wollte, hat er 5 gekriegt. So viel sie wollten. Kein üppiges Gelage mit erlesenen Speisen fand da statt. Nein. Hafermehl mit Büchsenmilch war es in Afrika. Damals waren es Gerstenbrote mit gesalzenem Fisch. An unseren Verhältnissen gemessen war es ein karges Mahl. Wer von uns weiß schon, wie Gerstenbrot schmeckt? Gerstenbrot mit gesalzenem Fisch aßen damals die armen Leute. Aber alle wurden satt. Alle wurden satt. Alle durften essen, so viel sie wollten. Und es blieb sogar noch übrig, 12 Körbe voll Zeug. Das ist nach unserer Erfahrung völlig unmöglich, sagen wir. Das passt nicht in unser Denken. Das ist gegen alle Vernunft. Aber sehen wir das Zeichen? Das ist ganz wichtig. Sehen wir das Zeichen. Was Jesus uns gibt, erscheint unserem Denken und unserer Erfahrung ganz unmöglich. Deshalb fällt es uns oft so schwer, ihm wirklich zu trauen, ihm wirklich alles zuzutrauen. Wir halten es lieber mit dem Spatz in der Hand, den wir sehen und fühlen, und lassen die Taube auf dem Dach. Aber wir haben ja oft gar nicht zu wählen. Wir haben uns gar nicht zu entscheiden zwischen unserem Spatzenhirn und der Taube des Heiligen Geistes. Wir haben hier nur das Zeichen zu sehen und zu hören. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Was wir niemals können, das kann Jesus. Was du niemals kannst, das kann Jesus in deinem Leben verändern. Was du mit deinem kleinen Verstand niemals verstehst, bei Jesus ist es Wirklichkeit. Da ist es jetzt schon Wirklichkeit, da ist jetzt schon alles durchdacht, da ist jetzt schon alles geklärt. Wo du jetzt noch am Zagen und am Zittern bist, wo du jetzt noch am Nachdenken bist, kann ich diesen Gedanken überhaupt wagen? Da ist bei Jesus schon alles klar. Er kann auch aus wenig viel machen, wenn du es ihm nur im Glauben hingibst. Wenn du sagst, das Wenige, das ist das, was ich habe. Aber das Viele ist das, was ich brauche. Das lege ich dir hin. Und dann, Jesus, Du kannst aus wenigem viel machen. Für uns Christen heute ist es wohl kaum noch der Nahrungsmangel, als vielmehr der Glaubensmangel, der Erfahrungsmangel, der geistliche Mangel, den wir leiden. Jesus macht uns aber konkret Mut, mit seiner Fülle zu rechnen. Auch wenn noch gar nicht viel zu sehen oder nach menschlichem Ermessen zu erwarten ist. Wer von euch, sage ich jetzt einfach mal so geschwisterlich, wer von euch kann sich noch an die Zeit erinnern, als Volker Lotz vor 41 Jahren in diese Gemeinde kam? Sein wichtigstes Anliegen als junger Gemeindepfarrer war damals, einen Hauskreis zu gründen. Ein kleiner Gebetskreis, so hat er mir erzählt, 4, 5 Frauen kamen damals zusammen. Sie hatten gebetet für einen gläubigen Pfarrer, der einen Hauskreis gründen wollte. Und ihr seht, was aus dieser Gemeinde geworden ist. Circa 30 Hauskreise treffen sich allwöchentlich oder 14-tägig, um gemeinsam zu beten, füreinander einzustehen, die Bibel zu lesen, zu danken, Gott zu loben. Und es werden jedes Jahr mehr. Gott hat geschenkt. Gott hat geschenkt. Aber er hat nicht ohne die Gemeinde geschenkt. Da gab es diese Telefonaktion Ende der 80er Jahre. Neuanfang. Ganz viele Leute sind angerufen und neu begeistert worden für Jesus. Oder trotz der Bibel. Viele von euch haben es erlebt. Viele von euch waren dabei in den letzten 5 Jahren. Gott hat mit der Gemeinde, in der Gemeinde Wunder getan. Wo nehmen wir Essen her? Diese Frage ist beantwortet worden, indem Menschen in dieser Gemeinde gesagt haben, ja, Jesus, du hast Großes im Herzen, du hast Großes vor mit dieser Gemeinde und wir trauen dir zu, dass du das tust. Und darum gehen wir los. Darum lassen wir uns gebrauchen von dir. Man kann darüber nur staunen, was Gott bei uns wirkt, wenn wir ihn wirken lassen und dann tun, was er mit uns vorhat. Er will auch bei uns weiteres Wachstum. Nicht nur zahlenmäßig, sondern vor allem geistliches Wachstum. Und ich sage jetzt einfach auch mal Wachstum des Lebens. Dass Menschen reif werden, dass Menschen heil werden, dass Ehen heil werden, dass Familien heil werden. Das möchte Gott. Das wünscht sich Gott mit ganzem Herzen. Auch, dass deine Verhältnisse heil werden. Er will, dass wir die Nahrung annehmen, die er uns ganz persönlich bietet, durch sein Wort, durch die Bibel, durch den Gottesdienst, auch durch den Zuspruch unserer Geschwister. Auch durch die Feier des Heiligen Abendmahls, die wir jetzt ganz neu entdecken, indem wir das Abendmahl im Gottesdienst feiern, wo er uns stärken und aufrichten will, wo er uns unsere Schuld, unser Versagen vergeben will. Ganz praktisch dürfen wir das erfahren, indem wir Leib und Blut Christi im Abendmahl teilen und an uns nehmen. Er will uns satt machen, dass wir nun unsererseits auch andere geistlich und leiblich sättigen können, mit seiner Hilfe. Vor einem müssen wir uns jedoch dabei hüten, dass wir Jesus nicht zu einem Brotgötzen, zu einem Brotkönig machen, wie es das Volk damals versuchte. Und damit sind wir beim dritten und letzten Punkt. Jesus enttäuscht falsche Erwartungen. Er mutet uns die Realität zu. Als die Menschen nun das Zeichen da sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Nach dem Motto, Jesus hat die Magenfrage gelöst, wir haben jetzt etwas im Magen, wir sind satt, das ist gut, das soll nun künftig so bleiben. Also soll Jesus König werden, Brotkönig, ein König, der etwas von Wirtschaft, von sozialer Sicherheit versteht, der uns immer satt macht. Die Leute haben das Zeichen wohl gesehen, aber sie haben nicht gemerkt, dass das ein Zeichen ist. Sie haben es schon für die Sache an sich, für die letzte Wirklichkeit genommen. Sie haben sich verhalten wie ein Autofahrer, der schon beim Verkehrsschild abbiegt und dann auf dem Acker landet. Freilich, diese Menschen lebten in ihrer Bibel ganz anders als wir heute. Sie kannten die Bibel auswendig. Darum erwarteten sie auch treu die Erfüllung der Verheißungen des Alten Testaments. Sie sahen die Brotvermehrung Jesu im Licht der alten Mose-Zusage aus 5. Mose 18, Vers 15, wo es heißt, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, den sollt ihr gehorchen. Hat nicht auch Mose dem hungernden Volk in der Wüste damals durch seine Fürsprache zur Nahrung verholfen? Wachteln und Manna, es war zwar auch sehr eintönig und man hat hinterher darüber gemeckert, 40 Jahre lang immerhin immer das gleiche Essen, aber immerhin, sie sind satt geworden. Also ist er doch jetzt wieder erweckt, wenn Jesus das gleiche tut? Das Brotwunder weist ihn aus. Nun soll Jesus als der neue Mose uns befreien vom Druck des Hungers, vom Arbeitsdruck, vom politischen, vom wirtschaftlichen Druck. Er wird gewiss unser schweres Leben leicht und glücklich machen. So kräftig kann man Jesu Wunder und das Wort der Bibel missverstehen. Jesus weiß wohl, was er will, aber er tut nicht, was wir wollen. Er gibt, was wir brauchen, aber er lässt sich von uns nicht vor unseren Karren spannen. Das Zeichen des Brotwunders wird letztlich nur recht erkannt im Zeichen des Kreuzes. Einige Verse nach unserem Text sagt Jesus, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Jesus gibt nicht nur etwas von sich zur Hilfe und Sättigung in die Welt hinein, so jetzt mal ein paar Gerstenbrot, jetzt habt ihr euren Magen gefüllt, morgen wieder oder übermorgen nochmal, sondern er gibt sich selbst zur Erlösung der Welt dahin. Er gibt alles. Er schenkt sich und den Himmel an die Menschen weiter. Die Hingabe seines Lebens bedeutet Leben für die Welt. Leben, was über dieses Sättigungsgefühl hinausgeht. Leben, was weit über unser Leben hinausgeht. Er gibt sich uns selbst in seinem Wort, in seinen Gaben und in seinem vollmächtigen Handeln. Wer ihn aufnimmt, wer ihm treu nachfolgt, empfängt das neue Leben. Dessen Wirken wird schon in dieser Welt Früchte tragen, aber eben erst als Zeichen in dieser Welt, als Zeichen. Die Erfüllung, die endgültige Erfüllung, die steht noch aus, wenn Jesus wiederkommt in Herrlichkeit und wenn wir bei ihm sein werden. Darüber dürfen wir uns freuen. Wenn er dich in seinen Dienst sendet, brauchst du dich also nicht zu fürchten, trotz deiner kleinen Kraft. Denn er ist immer schon da und weiß, was du jetzt brauchst. Wenn du dich nur von ihm senden und gebrauchen lässt und dann aus seiner Fülle lebst, wenn du wirklich bereit bist zu sagen, das Wenige, das kannst du zu ganz vielen machen, Jesus. Ich traue dir das zu und darum gehe ich los. Und ich möchte, dass Obertshausen und die Umgebung von Obertshausen merkt und sieht, dass hier Menschen sind, die das Wenige Jesus hingeben und darauf vertrauen, dass Jesus aus dem Wenigen viel machen kann. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.